Guten Morgen, ich bin Marlin und ich darf euch etwas teilen. Vor ein paar Wochen, Monat, war ich mit Freunden Claudia und Kai ein bisschen die Gegend erkunden und wir haben ein Bild gemacht während dieser Erkundung und das wollte ich mal mit euch teilen. Mal schauen, ob ihr es seht, wo das ist. Christian, gib mir mal das Bild. Folgendes, was seht ihr hier? Kirchenfenster, ist schon mal richtig, sehr cool. Irgendwelche Idee, in welcher Gegend das sein könnte, hier in der Nähe? Konstanz, falsch. Schweiz, nein. Eirach. Nicht Eirach ist die Antwort auf jede Frage. Es ist Ravensburg, eine Kirche in Ravensburg. Wir waren da ein bisschen rumgelaufen und Wetter war so mittelmäßig und irgendwann war da eine Kirche, dann sind wir da reingelaufen und wenn wir in Kirchen gehe, ich lasse das erst immer mal so auf mich wirken, wie ist so die Stimmung, wie ist die Atmosphäre, wie ist der Geruch und dann schaue ich mir so, versuche ich die Kunstwerke so ein bisschen anzuschauen und gucken, ob irgendwas mein Herz connected irgendwie berührt und vor diesem Fenster war ich da eine Minute gestanden, habe versucht rauszufinden, um was es hier geht. Meistens in Kirchen geht es irgendwie um Gott, um Jesus, irgendeine biblische Geschichte, um es schon mal vorwegzunehmen, also keine Mangas oder sonstige Dinge, nichts von Netflix, sondern quasi das, was man schon mal gelesen und gehört hat. Also habe ich mein Bibelgedächtnis angeworfen und versucht rauszufinden, um was es hier geht. Und ich war eine Minute davor gestanden, habe es nicht gecheckt. Was denkt ihr denn, um was geht es hier? Intensives Gemurmel. Lazarus. Lazarus ist richtig. So schlau war ich nicht. Ich war ein, zwei Minuten davor gestanden. Ich habe oben angefangen, gedacht, das ist bestimmt der Herrgott mit irgendjemandem im Arm. Das macht er gerne. Er umarmt gerne Menschen. Er nimmt gerne Menschen bei sich auf und irgendwie ist da einer bei ihm. Und ich dachte, wahrscheinlich ist das Jesus. Also Jesus, der irgendwie zu seinem Vater zurückkehrt. Wahrscheinlich ist er hier irgendwie getragen. Habe dann überlegt, tragen die Engel eigentlich Jesus nach der Auferstehung? Nicht wirklich, aber vielleicht habe ich irgendwas überlesen oder nicht genau nachgedacht. Und dann war ich unten, okay, da ist einer ein bisschen traurig auf der linken Seite, auf der rechten Seite. Das habe ich nicht ganz hinbekommen. Und dann kam Claudia, hat sich das mit angeschaut, hat gesagt, und um was geht's? Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, wahrscheinlich um Jesus, aber ich kriege es noch nicht ganz zusammen. Und dann sagt sie, unten rechts, das sieht aus wie zwei Frauen. Und ich dachte, stimmt, so die Taille ist ein bisschen bisschen rund, müsste Frau sein und so weiter, was ist da? Und dann kam raus eben, hat sie, das ist vielleicht die Geschichte vom Lazarus. Hier unten, der hier, da macht einer Party, lässt sich's gut gehen, ein Lebemann, jemand, der gerne Partys feiert und das Leben genießt. Und dann oben drüber ist vielleicht sein Schicksal, er brennt in den Höllenfeuern, nicht ganz dem modernen Sentiment entsprechend, aber so ist die Geschichte. Da ist einer, der ist reich, der genießt das Leben und dann stirbt er und findet sich wieder irgendwie auf der schlechten Seite, im Fegefeuer oder Hölle. Und auf der linken Seite ist einer, der ist arm, da kommt ein Hund, der leckt seine Wunden, jemand, der hat Aussatz und der wird dann von den Engeln getragen und das ist der Lazarus. Das ist das einzigste Mal in einem biblischen Gleichnis, wo jemand mit Namen genannt wird, also einer Erzählung, einer Geschichte. Lazarus ist gekannt, er wird dann getragen und er kommt in Abrahams Schoß. Ziemlich krasse Geschichte eigentlich, aber ich habe sie entschlüsselt und das war ein kleiner Erfolgsmoment für diesen Tag und ich dachte, es geht. Jetzt, ich beschäftige mich ab und zu mit Kunst oder mit diesen Dingen, weil man so ein bisschen auf die Entdeckungsreise gehen muss. Das kann ich im Alltag nicht machen, zwischen E-Mails, Telefonaten, Treffen, irgendwie Abholungen und so weiter, habe ich dafür keine Zeit. Aber wenn man mal so einen freien Tag hat und vor irgendwas sowieso dasteht, dann versuche ich, da drin was zu finden, was haben die beabsichtigt, welche Stimmung bringen sie rüber. Und ab und zu berührt es mich sogar und gibt mir was mit zum Denken dann für eine gewisse Zeit. Also wenn ihr mal in Ravensburg schlechtes Wetter erlebt, hier ist eure Station. Ihr müsst dann ein anderes Fenster finden, weil das hier ist schon entschlüsselt. Aber es gibt noch ein paar. Das wollte ich euch mitteilen. Dieses Sehen auf den zweiten Blick ist gar nicht so leicht. Wie gesagt, in unserem Alltag geht es ab und zu ein bisschen unter. Und unsere Zeit heutzutage, denke ich, ist geprägt von zwei hauptsächlichen Daten. Das erste Datum ist der 29. Juni 2007. Da wurde unsere Welt, wie wir sie kennen, verändert. Was ist da passiert? 29. Juni 2007, ihr wart alle jünger damals, das iPhone kam auf die Welt. Und es gibt eine Zeit vor dem iPhone. Ich weiß, ihr jungen Menschen, ihr glaubt es kaum, dass man aufgewachsen ist ohne beständige digitale Connection. Wir sind aufgewachsen mit Briefen. Ich habe meine Frau kennengelernt und für 9 Monate haben wir uns Briefe geschrieben. Richtige Briefe von Hand. Sie war in Italien damals, ich in New York und wir haben uns Briefe geschrieben. Ich habe jeden Brief auswendig gelernt. Ja, weil das war eine andere Welt. Heutzutage machst du WhatsApp, du connectest, meine Tochter ist in Südamerika. Wir wissen, wie es ihr geht, fast jeden Tag. Am 29. Juni 2007 kam dieses Ding raus und es hat nicht nur neue Möglichkeiten geschaffen, es hat Soziale verändert heutzutage. Und um 2010 ist mir dann aufgefallen, in Heidelberg, wo ich war, auch mit vielen jungen Leuten, dass erstaunlich viele junge Leute gestresst sind. Wir haben so die Studentenmasse oft bei uns und fast jeder Student ist so am Limit, ist fast im roten Bereich. Und ich dachte, war früher Studium nicht so ein bisschen intellektuelles Abgammeln, so ein bisschen Zeit haben, reisen, ab und zu mal zu einer Vorlesung gehen, ein paar große Gedanken denken, Partys machen und so weiter. Und heutzutage junge Leute sind dem Burnout nahe. Und ich dachte mir, was ist denn los? Und dann habe ich das ein bisschen recherchiert und es gab einen Ausdruck dazu und der heißt Millennial Burnout, 2010 beschrieben. Hier ist ein Artikel aus der Financial Times damals, die haben das beschrieben und die haben gesagt Millennial Burnout. Millennials sind die jüngeren Menschen, die geboren sind nach der Generation X und die haben einen permanenten Burnout. Und diese Grafik ist hinten dran, ein Hamsterrad. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und du bist permanent am Rennen. Und junge Leute zeichnet es aus, dass sie permanent am Rennen sind. Sie sind getrieben, unter anderem durch die vielen Erreichbarkeiten und Möglichkeiten, die auch die Digitalität mit sich bringt. Ein weiteres Bild, das sie dann hatten, war dieses, eine endlose Liste. Und kennen wir das nicht alle? Wir versuchen, unserem Leben Herr zu werden durch Listenschreiben. Und Liste für das, dann Liste für die Gesundheit, eine Liste für Soziales, eine Liste, wo wir gerne mal hinreisen wollen. Wir sind Listenmeister und verzweifeln auch ein bisschen daran. Und das führt dazu, dass manchmal Flasche leer ist. Dann im nächsten Bild, wir haben zwar viele Möglichkeiten, aber unsere Energie kommt an die Grenzen. Und Burnout war früher Leute, die zu viele Rollen haben, die zu viel Stress haben. Und heutzutage sind es ganz viele Menschen, die oft im roten Bereich sind oder diesem nahe kommen. Und das ist die Realität, in der wir leben. Nicht jeder immer. Wir haben auch Zeiten, wo wir uns wiederfinden. Aber es ist ein Kennzeichen unserer Zeit, dass das Leben schnell geworden ist, viel schöne Möglichkeiten und gleichzeitig viele Herausforderungen, dass wir uns gut positionieren und unseren Weg finden. Was hat die Bibel dazu zu sagen? Ich möchte euch eine Stelle teilen, die so super bekannt ist, dass es fast peinlich ist, sie zu teilen. Aber das ist mir egal, ich teile sie trotzdem. Die Geschichte ist so bekannt, dass selbst Leute, die ja nur das Christentum aus dem Religionsunterricht kennen, diese Geschichte kennen. Es ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter in Lukas 10. Und da heißt es Folgendes. Jesus sprach. Er spricht nicht einfach drauf los, sondern er wird gefragt von einem der Juden. Er wird gefragt, hey Jesus, was muss man denn tun, um das ewige Leben zu haben? Und für die Juden war das wichtig, weil das ewige Leben hängt damit zusammen mit dem Idealszenario. Wenn sie treu sind, Gott gegenüber, wie funktioniert das Ganze dazu? Und für die Juden war das vollständig klar, das läuft über den Bund, der mit Abraham geschlossen wurde. Und wenn du Teil dieses Bundes bist, dann kriegst du ewiges Leben. Und die Frage ist, was musst du tun, damit du Teil dieses Bundes bist? Da gibt es gewisse Rechte und Pflichten. Wir sind heutzutage, oder viele von uns, haben einen deutschen Pass. Das heißt, wir haben so einen gewissen Bund mit diesem Land. Wir haben gewisse Pflichten, wie zum Beispiel Steuerzahlen, irgendwie die Grundordnung achten und so weiter. Und wir haben gewisse Rechte, die sich daraus ableiten, nämlich dass es einen Rechtsstaat gibt, der dich mehr oder weniger schützt. Und wenn du mal in eine Schieflage kommst, zum Beispiel im Ausland, dann bemüht sich die Regierung, dir zu helfen, wenigstens symbolisch, um dich zurückzuführen. Das heißt, es ist so eine Vereinbarung, wie man miteinander im Verhältnis steht. Und die Juden waren das Volk Gottes, Abraham den Bund mit Gott geschaffen und Gott hat sich dazugestellt und hat gesagt, die, die dabei sind, die kriegen das ewige Leben. Die sind auf der richtigen Seite, die werden hier gut leben und auch in aller Ewigkeit. Und ich frage, was musst du tun? Unter anderem für die Juden war ganz wichtig, den Sabbat zu halten. Also Samstag keine Arbeit zu machen, sondern Platz zu schaffen für Gott, für die Anbetung Gottes, für sein Wort. Verschiedene andere Dinge. Und diese Frage an Jesus war keine Frage, so ich weiß nicht, wie es geht, sondern es war mehr so eine Testfrage. Es war mehr so eine Frage, Jesus, du trittst auf hier als ein jüdischer Messias. Was sind deine Interpretation für das Ganze, wie es laufen soll? Ja? Und Jesus hat es gerochen, dass es eine Testfrage ist, dass da Glatteis ist und dass der ihn eigentlich nur hinführen wird. Und dann sagt er, hey, was sagst du denn? Was ist denn deine Interpretation, wie man dazu gehört? Und der Gelehrte sagt ganz klar, liebe den Herrn, dein Gott, deinen Nächsten wie dich selbst. Also er trifft das Herz des Alten Testaments. Alle Gesetze sortieren sich um dieses eine Gesetz, das höchste Gebot. Liebe den Herrn, deinen Gott, Anbetung, deinen Nächsten, Barmherzigkeit und dich selbst, Charakter. Anbetung, Barmherzigkeit, Charakter, das ABC des Glaubens. Das ist im Zentrum und darum soll es gehen. Und dann hat er noch eine Frage, wer ist denn eigentlich mein Nächster? Er versucht ihn so ein bisschen auf Glatteis zu führen und hier antwortet Jesus mit dieser Geschichte. Jesus sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho. Jerusalem, das religiöse Zentrum, das war oben auf dem Berg, hier in der Nähe wie Heiligenberg, runter nach Jericho ist wie Salem. Ja, das ist so halt eine Stadt dann im Tal. Sie gingen hinab, anscheinend waren sie religiös unterwegs und dieser Mensch fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, also er war nackt am Wegesrand gelegen oder sehr dünn begleitet und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. So Situation, ein Halbtoter liegt halbnackt oder ganz nackt da. Dann geht es weiter. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu dieser Stelle kam und ihn sah, ging er auch vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin. Also der war nicht von Jerusalem nach Jericho unterwegs, sondern der war einfach am Durchreisen. Der sah ihn, kam durch dieses Tal und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte sie in ein Herberge und pflegte ihn. Es geht dann noch weiter, aber wir kennen die Geschichte, die drei Personen, die da sind, zwei religiöse Personen, ein Priester und ein Levit und ein Ausländer. Nicht nur irgendein Ausländer, sondern einer von denen, die ganz anders sind. Heutzutage auch Israel hat mit seinen Nachbarn nicht immer das beste Verhältnis, wie wir lesen. Und Jesus benutzt hier das Bild eines Ausländers, einer Gruppe, die vielleicht gar nicht so angesehen ist innerhalb von Israel. Heutzutage würde man vielleicht sagen, Palästinenser kommt vorbei. Ja, jemand, der quasi nicht auf der guten Seite ist und der ist in dieser Geschichte der Held. Der Samariter, der barmherzige Samariter, ist seit Jahrtausenden ein Vorbild für uns, weil er hilft. Und warum wählt Jesus diese Personen? Was hat es zu tun mit unserer Zeit, iPhone und viel zu tun? Hier ist eine Einladung von zwei Leuten, die viel zu tun haben, die ihre Listen abarbeiten, die ihre Prioritäten haben, die ihre Projekte durchziehen. Und einer, der sagt, ich mache mal kurz Pause, weil da jammert mich etwas. Da kommt mir etwas nahe und ich reagiere darauf. Jesus beantwortet damit die Frage, wer ist mein Nächster? Und mein Nächster ist nicht eine Definition, sondern es ist ein Sichtfeld. Das, was ich sehe und was mich berühren darf oder soll, darauf zu reagieren. Und wir sind jetzt in der Serie über die Werke der Barmherzigkeit. Wir haben sie dir letzte Mal aufgelegt. Hier sind die sieben, die in Matthäus 25 genannt werden. Die Hungrigen speisen, die Durstigen tränken, die Nackten begleiten. Da habe ich letzte Woche drüber gepredigt. Heute geht es um die Fremden beherbergen und die Kranken pflegen. Und dann Thomas in zwei Wochen spricht über Gefangene besuchen und Tote begraben. Das sind sieben Werke, die in Matthäus 25 genannt werden. Matthäus 25 ist eine Endzeitrede, wo das jüngste Gericht kommt, die Ende der Zeit kommt. Und dann ist so dieses Gleichnis oder diese Prophetie, dass alle Menschen kommen zu ihm und er trennt sie. Nach links kommen die Böcke und nach rechts die Schafe. Die Böcke kriegen auch ein schlechtes Urteil, weg von mir, geht in die Verdammnis. Und sie sagen, hä? Können wir nicht zu dir? Sind wir nicht irgendwie gläubig gewesen? Waren wir nicht irgendwie dabei? Und er sagt, hey, ich war krank, ich war durstig, ich war nackt, ich war fremd, ihr seid an mir vorübergegangen. Und auf der rechten Seite sind die Schafe, und sie sagen, kommt zu mir, ihr gehört zu mir in alle Ewigkeit. Und sie sagen, hä, wo war das? Ich war ein Kranker und ihr seid mich besuchen gekommen. Ich war ein Nackter und ihr habt mich gekleidet. Ich war ein Hungriger und ihr habt mich versorgt. Also eine krasse Stelle. Letztes Mal habe ich schon ausgedrückt, dass es eigentlich nicht um Werkgerechtigkeit geht, also irgendwie sich die Seligkeit zu verdienen oder die Zugehörigkeit zu Gott. Sie ist frei und sie ist geschenkt. Jeder Mensch darf kommen, egal wie viel Vorerfahrung du hast, egal wie viel schiefgelaufen ist in deinem Leben, egal wie religiös du dich fühlst, du darfst kommen zu ihm und er nimmt dich gerne an. Und wenn du zu ihm kommst, dann will er dich mit seiner Liebe überwältigen. Und was wir in den Werken der Barmherzigkeit sehen, ist ein Ausdruck der Liebe. Liebe deinen Nächsten. Es ist kein Auftrag, es ist keine Abarbeitung, es ist nicht eine neue Liste, sondern es ist berührt zu sein von der Agape-Liebe Gottes. Letztes Mal habe ich darüber geredet, dass wir drei Lieben aus dem Griechischen können. Die Eros, die aufsteigende Liebe, wo dich was anzieht. Wenn dir heute jemand sagt, komm, wir gehen an den See, ich bringe ein bisschen Fingerfood mit und ein Riesling, dann liebst du die Situation. Das ist Eros. Irgendwas in der Situation zieht dich an. Wenn es eine gute Person ist, ein Freund, jemand, den du lange nicht gesehen hast und der sagt, hey, ich will mal wieder Zeit mit dir verbringen. Ist mir wichtig, wir haben uns schon lange nicht gesprochen. Lass uns connecten, lass uns miteinander sein. Dann ist das Phileo, die Liebe auf Augenhöhe. Und dann die Agape-Liebe ist die, die herabsteigt, die, die sich verschenkt, die nicht dient, weil es ihr selber gut tut, sondern die sich bewegen lässt. Und das ist, was wir im größten Gebot sehen, dass Jesus sagt, wenn du zu mir gehörst, dann gehörst du zu dieser Liebespackung, zur anbetenden Liebe, Eros, zur Selbstliebe, Phileo und auch zur hingebenden Liebe, nämlich der Agape, sich zu verschenken und sich weiterzugeben. Das ist unser Geschenk, das ist unser Auftrag. Das heißt, die Werke der Barmherzigkeit ist kein To-Do, sondern es ist eine Einladung, Agape zu leben. Es ist eine Einladung, die Liebe Gottes an uns wirken zu lassen und durch uns durchwirken zu lassen zu anderen Menschen hin. Ich hatte ein wunderschönes Beispiel damit mit meinem Freund Sven Lager. Das hier ist Sven. Sven ist vor 2 Jahren leider gestorben, aber Sven war echt eine Nummer. Er kommt aus Berlin, war so linker Berliner Schriftsteller irgendwie, hat auch für große Zeitungen geschrieben, wie die Zeit und so. Und dann ist er nach Südafrika gegangen, zum Surfen, zum Leben genießen und hat sich da bekehrt. Und zwar so richtig knallhart südafrikanisch mit Heiliger Geist und Hallelujas und allem und so weiter. Hat es 7, 8 Jahre gemacht und ist dann zurück nach Berlin mit seiner Frau. Und dann war ein großer Artikel, ich glaube 2014 in der Zeit, eine intellektuelle deutsche Zeitschrift, da wurde über ihn geschrieben oder er hat geschrieben, er kommt jetzt nach Berlin zurück als Christ und die Deutschen sind so intellektuell arrogant, die denken immer, was in Afrika passiert ist, so ein bisschen halb intelligent. Er hat Gott erlebt und die Liebe Gottes hat ihn verändert. Und jemand hatte mir das geschickt, ich so, what? In der Zeit ein Zeugnis für die Liebe Gottes. Und er ist nach Berlin gegangen und hat in Neukölln, was damals ziemlich kaputt war, hat ein, wie sagt man, Cornerstore, so ein Eckbüro quasi gemietet und hat ein Sharehouse, hat er es genannt, aufgemacht. Leute kommen und bringen einfach, wir sind für die Nachbarschaft da, machen was. Das hat er gemacht und wurde dann relativ bekannt, ist dann mal ins Morgenmagazin eingeladen worden, um über seinen Glauben zu reden. Also richtig, richtig beeindruckend und fast naiv schön. Also er war nicht Theologe, er hat einfach die Bibel gelesen und gesagt, wenn das da so steht, dann machen wir das. Ja? Hat sich reingehängt in Neukölln. Ich durfte ihn dann kennenlernen. Er hat uns mit einem Projekt in Heidelberg geholfen und dann haben wir ein bisschen zusammengearbeitet Richtung Beratung hin. Als Schriftsteller war er gewohnt, sich in Themen einzuarbeiten und ab und zu haben wir uns getroffen. Ich bin nach Berlin gefahren, weil ich einen Termin hatte und wir haben uns im Café getroffen und haben ein bisschen geredet, wie ist das Leben, was schreibt er gerade, was beschäftigt, wie geht es den Kindern, was für Projekte stehen an und so weiter. Und ich glaube, wir hatten so eine Stunde Zeit. Nach 20 Minuten, wir sitzen in so einem Café, kommt ein Obdachloser vorbei in Berlin. Sagt so, hey, habt ihr mal einen Euro? Ich habe hier eine Zeitung für euch. Berlin, die machen das mittlerweile so mit obdachlosen Zeitungen. Du darfst sie kaufen. Ich weiß nicht, was da drin steht. Ich habe sie noch nie gelesen. Ab und zu habe ich mal ein bisschen Geld gegeben, aber oft auch nicht. Und ich war gerade mit Sven im Gespräch. Ich hatte nicht so viel Zeit, bin nach Berlin, um ihn zu sehen und so weiter. Und ich so, nee, und Sven holt irgendwie ein bisschen Wechselgeld raus und sagt so, okay, wie viel willst du? 2 Euro. Ach, ich gebe dir 10. Der Typ schon so, hm? Und dann steht Sven auf und sagt so, hey, wie geht es dir? Zu dem Zeitungsverkäufer. Wie war deine Woche? Und er so, hä? Wie war meine Woche? Das hat mich noch nie jemand gefragt. Und für 10 Minuten redet er mit ihm und zeigt ihm echt das Interesse. Er lässt sich unterbrechen. Da ist jemand und er öffnet die Augen und sieht, das ist ein Mensch, der vielleicht am Rande der Gesellschaft steht, der vielleicht nicht viel Aufmerksamkeit kriegt, der vielleicht nicht in eine Gemeinde geht und jeder ihn umarmt beim Brezelfrühstück und fragt so, hey, wie geht's? Sondern der ein bisschen isoliert ist. Und Sven nimmt sich Zeit und sagt einfach, hey, wie war deine Woche? Vielleicht hat er ein bisschen viel gezahlt für die Zeitung, aber das ist ja gar nicht der Punkt. Er hat einfach sich verschenkt und hat Platz gelassen für die Agape Gottes. Und das ist unsere Einladung, auch in der heutigen Zeit. Das ist Weisheit für unser Leben, dass wir immer wieder Platz lassen in unseren Listen, in unseren Tagen, dass uns jemand unterbrechen kann. Nicht als geplante Aktion dienstags um 5, sondern dann, wenn es sich ergibt. Dass wir sagen, mir ist es wichtig, dass die Liebe Gottes in meinem Leben vorkommt. Auch wenn das heißt, dass ich zum Termin zu spät komme, dass ich mal was absagen muss oder dass ich heute nicht alles schaffe. Aber dass Gottes Liebe praktisch wird. Weiteres Beispiel. Ich habe einen anderen Freund, der war, ich glaube 2010 war es, in USA unterwegs. Mit einem Kollegen, waren beide Studenten, haben eine kleine USA-Reise gemacht an der East Coast, New York und dann runter. Und 2010 gab es diesen Vulkanausbruch. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Da ist auf Island so ein Vulkan explodiert, eskaliert, wie auch immer. Und da ist ganz viel Asche in die, nach oben geschleudert worden. Und das war so schlimm, dass es in den Gulfstream gekommen ist, also diese Luftmassen, die oben sind. Und dass es für die Flugzeuge gefährlich war, da zu fliegen. Das heißt, auf einmal hatte die Welt eine Unterbrechung für 3, 4 Tage oder 5, ich weiß nicht mehr ganz, wie lang es war, aber es war ziemlich dramatisch, weil Leute konnten nicht fliegen, sie waren festgesteckt und mein Freund war an der East Coast, irgendwie in einem kleinen Ort unterwegs und dann kam das in den Nachrichten und ein Flug nach dem anderen wurde gestoppt und am nächsten Tag hätten sie zurückfliegen sollen. Und sie wussten nicht, keiner wusste, wie lang es ging, es war ähnlich wie mit Corona am Anfang, du weißt nicht ganz, wie entwickelt sich das, wie dramatisch ist das. Und sie hatten so ein bisschen Angst. Er war mit seinem Kollegen unterwegs und sie haben gedacht, was machen wir denn jetzt? Dann hat er gesagt, naja, ich bin in Heidelberg bei dieser Vineyard-Gemeinde, ich habe gehört, die kommt aus den USA, vielleicht schauen wir einfach mal, ob es eine Gemeinde in der Nähe gibt. Und dann haben sie geschaut, online glaube ich, und haben gesehen, 20 Kilometer entfernt, Blue Ridge Vineyard Church. Okay, Gemeindebüro angerufen. Hello, this is Bethany. Ja, wir sind deutsche Dudes und wir stecken fest und wir wissen nicht, wie weiter. That's no problem, honey. Amerikaner sind da ja sehr freundlich. Sie hat ihm zugesagt, kein Problem, kommt doch mal vorbei. Wir kümmern uns um euch. Und dann sind sie zu dieser Kirche. Und dann waren da schon 3, 4 Leute, haben gesagt, hey, ihr könnt mit zu uns kommen, könnt bei uns übernachten. Und dann sind sie dahin und haben bei diesen Leuten übernachtet. Und dann gab es Chicken Parmesan mit Linguini. Gottes Liebe in Kalorienform. Und sie haben gegessen wie nie auf diesem Trip in Amerika. Und für 3, 4 Tage haben sich Leute unterbrechen lassen, weil jemand feststeckte. Und mein Freund war gläubig, aber sein Kollege war nicht gläubig. Und für 3, 4 Tage wollte der wissen, warum. Warum? Warum lassen Leute sich motivieren? Warum sagen die Arbeitstermine ab? Warum nehmen die wildfremde deutsche Dudes ins Haus? Was motiviert die? Und der war ein intellektueller Typ, der hat studiert. Er wollte nicht wissen, wie genau ist die Evolution mit irgendwie Schöpfungsgeschichte beisammen, sondern er wollte das Herz verstehen. Die Liebe Gottes in Aktion. Wir nehmen uns Zeit für Gott, wir drücken sein Ding aus und dann, wenn es passiert, dann passiert es und dann können wir reagieren und seine Gnade teilen. Hebräer 13, Vers 2. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. Wenn du Gastfreundschaft übst, wenn du auf jemanden reagierst, letztendlich ist es nicht die Person, der du Gutes tust, aber nicht nur die Person, sondern irgendwie scheint ein Mysterium hintendran zu sein, dass es manchmal Gott selber ist oder Engel. Diese Geschichte von Hebräer 13 geht zurück auf die Geschichte in 1. Mose 18, wo Abraham drei Leute am Zelt vorbei hat laufen sehen. Und er sagt, hey, komm doch rein. Abraham, unser Glaubensvater, und dann kommen die drei. Und das ist eine der bekanntesten Gemälde, ist eine russische Ikone aus dem Jahr 1411. Rublevs Ikone hängt in St. Petersburg. Das sind die drei, die dann bei ihm speisen. Und dann gibt es diese Geschichte, wo Sarah lacht und dann spricht einer und sagt, du wirst ein Kind gebären und die Verheißung, die auf Abrahams Leben war, kommt dann in die Realität. Und was dann sich rausstellt, ist durch dieses Beherbergen dieser drei Personen, das eine war der Herr selbst, also Jahwe, der Gott, der bei den Menschen war und bei Abraham gespeist hat, und zwei Engel, ausgedrückt in dieser Ikone. Also wenn wir unser Leben öffnen, öffnen wir es auch, Gott selbst zu begegnen und sein Werk zu tun, sein Reich auszudrücken. Wir tun das in der Gemeinde auch schon. Und hier gibt es einen Dienst, der hieß mal Besuchsdienst, der heißt jetzt Herz und Hand. Und ich habe die Ursula gebeten, ob sie mal kurz teilen kann, was sie motiviert in diesem Dienst. Aber sie hat mir einen Korb gegeben. Sie hat Wichtigeres zu tun. Familie ist da, sie feiert mit ihrer Familie heute. Aber sie hat mir einen Text geschrieben, was sie motiviert. Und ich spiele jetzt mal kurz Ursula und lese euch das vor, was sie motiviert. Der Dienst Herz und Hand ist wirklich ein Herzstück in meinem Leben. Ich bin gerne mit Menschen zusammen und dabei geht es mir immer in erster Linie gar nicht um große Aktionen, sondern es geht mir um Begegnung, Gemeinschaft, versuchen zu hören und zu spüren. Vor sehr langer Zeit war ich in der ersten Klasse der Grundschule und lernte drei Worte, wenn man die Straßen überqueren musste. Luege, losse, laufen. Das ist Schweizerdeutsch, ich habe das wahrscheinlich, wie heißt es richtig? Schauen, hören, laufen, genau. Diese drei Worte sind die Fragen, Entscheidungen und verschiedenen Situationen mehr und mehr zu meinem Lebensmotto geworden. Auch jetzt in diesem Dienst sind sie mir sehr wichtig. Ich will achtsam und aufmerksam unterwegs sein, zuhören und da, wo es dran ist, loslaufen und zupacken. Das können verschiedene Dienste sein. Handreichungen, Mittragen von Nöten, Besuchen oder Unterstützung, wo auch immer, einfach da sein. Von Herzen dabei sein und wo nötig mit meinen Händen zupacken, ein kleiner Alltagsveränderer sein, das ist mein großes Herzensanliegen. Ursula lebt das größte Gebot, die Liebe Gottes weiterzugeben. Sie lässt sich Zeit dafür, damit sie unterbrochen werden darf, weil sie weiß, Unterbrechungen sind Einladungen. Sie sind Einladung, Gott zu zeigen, nicht durch große symbolische Gesten, sondern durch praktisches Anpacken, jemand eine Decke überlegen, ein bisschen Öl und Wein drüber gießen, jemand in eine Herberge gehen und ein bisschen was da lassen, damit er wieder gesund wird. Das ist das größte Gebot. Drei Gaben, die wir haben aus diesen Unterbrechungen, die wir mitnehmen können. Die erste ist folgende: Sehen macht den Unterschied. Wer wirklich sieht, liebt tiefer. Das heißt, der Samariter sah ihn und es ging ihm durchs Herz, es jammerte ihn. Die anderen haben gesehen, aber für sie war es Kulisse. Es war irrelevant, kurz gescannt, wie wir es alle tun, wer ist da, auf was wollen wir reagieren, was ist uns gerade wichtig. Der barmherzige Samariter hatte anders gesehen. Er hat so hingeschaut, wie wir es oft nicht tun. Er hat sich Zeit genommen, er hat gejammert, er hat eine emotionale Reaktion beigelassen. Und meine Einladung an dich, an uns ist, lass uns Platz schaffen für Unterbrechungen. Lass uns, wenn wir auf die Woche zurückschauen, nicht nur schauen, wie viel Geld haben wir verdient, wie viele Dinge haben wir abgearbeitet, wie sind unsere Beziehungen, sondern waren Momente, wo wir Platz gelassen haben, dass Gott uns unterbrechen darf. Das Reich Gottes passiert in den Zwischenräumen, an den Randfiguren, an den Momenten, die wir gar nicht auf dem Radar haben. Wir haben Augen, wir haben ein Herz zum Wahrnehmen. Lass uns das von der Liebe Gottes erfüllt sein. Lass uns Unterbrechungen zulassen. Meine zweite Gabe, die ich sehe, Barmherzigkeit ist kein Extra, sondern sie ist ein Ausdruck, ein Herzschlag Gottes. Wenn du zu Gott kommst, bist du eingeladen, dich verändern zu lassen. Vielleicht bist du von Hause aus nicht so, dass du einen natürlichen Blick hast für andere. Ich durfte da viel von meiner Frau lernen, die hat diesen natürlichen Blick. Ich bin da etwas grobmotorisch auf dieser Seite unterwegs und muss mich da immer ein bisschen rein motivieren und Dinge wahrnehmen, aber ich bin umgeben von Leuten, die das haben. Und ich darf zulassen, dass die Liebe Gottes in mir sein Werk tut und dass Agape ein zentraler Aspekt ist in meinem Leben. Mich zu verschenken, mich einzulassen auf Wege, die ich nicht immer selber suche, aber die ankommen dürfen. Und meine letzte Gabe, die ich sehe, ist, wir haben dreimal die gleiche Situation, aber einmal ein ganz anderes Herz. Es ist interessant, dass Jesus die Leute explizit religiös nennt. Ein Priester und ein Levit. Er hätte auch nur sagen können, Person A ging von da nach da, Person B ging von da nach da oder ein Mann und ein Mädchen oder was auch immer. Aber er benutzt eigentlich die zentralen religiösen Überzeugungen. Er sagt, der Priester und der Levit, die hatten ein religiöses Programm. Die waren Insider, die waren auf der guten Seite, die haben zu Gott gehört. Sie waren gerade in Jerusalem, sie waren gerade religiös an diesem Tag wahrscheinlich unterwegs. Und sie waren auf dem Weg nach Hause. Vielleicht haben sie auch gedacht, wir haben genug gemacht. Oder ja, wir haben schon unser Ding getan. Sie haben ein Operating System, eine Betriebssoftware, die religiös war, aber die halt einem Plan gefolgt ist. Eine Idee. Und die anderen hatten eine Betriebssoftware, die geprägt war von der Liebe Gottes, von der Agape. Und das ist die Einladung an dich und mich, dass wir nicht nur beschäftigt sind in der Kirche, dass wir viel geben, viel machen, viel Pflichtprogramm abspulen, sondern dass wir sehen und scannen, was ist in unserem Umfeld und was soll passieren. Ich träume davon, dass wir als Livi weiter bekannt sind und bekannt werden für den Segen, den wir bringen in die Region. Und das werden wir nicht nur durch Worte tun oder durch gute Programme, das auch, aber ich glaube, unser größtes Pfund wird sein, wenn denen, die es am schlechtesten geht, in Überlingen, in Owingen und so weiter, Leute von hier kennen und erleben, wie sie geholfen kriegen. Wie mein Freund, der in den USA war, wo gesagt wird, hey, wir kümmern uns um dich. Für mich war das immer ein Traum von Kirche. Ich habe immer gedacht, Kirche muss simpel sein. Das muss damals unser Programm, ich war 26, als wir die Kirche in Heidelberg gegründet haben. Ich habe gesagt, unsere Vision ist, das ABC des Glaubens zu leben. Anbetung, Barmherzigkeit, Charakter. Und Barmherzigkeit war das Schwierigste, vor allem, weil wir viele junge Leute waren. Als wir gegründet haben, waren wir alle in den 20ern. Und ich habe damals so einen kleinen Flyer rausgebracht, der war folgendermaßen: Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Für 5, 6 Jahre vorher, bevor wir Gemeinde gegründet haben, war ich oft in Gottesdiensten gesessen, in Gebetszeit, auf Flügen und so weiter. Ich habe mir Notizen gemacht, was spricht Gott, wie soll so eine Gemeinde sein? Und eins war immer, ich will, dass wir eine Gemeinde sind, die bekannt ist für die Liebe zu den Armen. Ich will, dass es rüberkommt, dass wir nicht nur religiöses Programm machen, dass wir nicht nur Meinungen haben, sondern dass wir praktisch bekannt sind. Und von Anfang an haben wir das gepusht, gepredigt, versucht ins Zentrum zu machen. Und das war unser Flyer, den hat jeder mitbekommen im Willkommenskurs, in jedem Gottesdienst. Das war richtig so, bang, das muss ankommen. Und eine Person, die mit dabei war von Anfang an, waren diese zwei Hübschen, Jessen und Miri. Jessen ist einer meiner guten Freunde. Seine Eltern kamen aus Indien, er ist in Baden aufgewachsen und er ist zum Studium oder beziehungsweise Berufsausbildung damals nach Heidelberg gekommen und wir haben uns getroffen und er hat mitgemacht. Er war von Anfang an gläubig, hat sich viel mit reingegeben, war unser erster Finanzchef oder Finanzverwalter in der Gemeinde, hat Bass gespielt mit in der Gemeinde und jetzt zum Schluss war er einfach ein cooler Dude, der halt in der Gemeinde war, einer meiner guten Freunde. Wir haben uns oft zum 1:1 getroffen. Beten, reden, wie das Leben ist. Miriam war mal bei uns mit in der Gemeindeleitung. Und kurz bevor wir aus Heidelberg gegangen sind, waren wir hier nochmal im Essen. Hotpot, ist ganz angesagt in Mannheim. Und wir haben uns ein bisschen noch unterhalten, was die Zeit bedeutet hat und so weiter, was wir erlebt haben miteinander. Und dann hat Jessen mir erzählt, er ist in der Firma, wo ich früher auch war, er hat eine Managementrolle, war erst Personalmanager und jetzt leitet er so einen IT-Bereich mit ein paar Leuten. Und in diesen großen Geschäftsführungsrunden, da sitzt man, also bei uns war das immer so, dass wir 2 Tage im Monat zusammensaßen, oft an verschiedenen Standorten, weil wir verschiedene Werke hatten. Und dann hast du einen Tag lang Meetings und abends gehst du halt noch essen und auch ein bisschen was trinken und so weiter. Du verbringst viel intensive Zeit miteinander und teilst auch so ein bisschen vom Leben. Und Jessen hat vor einer kurzen Zeit angefangen, hat gesagt, was kann ich tun, um den Armen in Heidelberg zu dienen? Und er hat gedacht, hey, ich esse gerne, ich mag kochen, koch gerne. Einmal im Monat, ich koche einfach für Leute und gehe in den Park und fütter Leute so. Egal, ob die super bedürftig sind oder nur so halb bedürftig. Ich koche für Heidelberg und ich mache das vor allem im Park, da wo viele Afrikaner rumhängen und da wo viele Drogen genommen werden, da gehe ich hin. Das hat er gemacht, einfach für sich. Hat dann ein paar Leute in der Gemeinde, haben dann gesagt, okay, wir gehen auch mit. Manchmal waren es 2, manchmal 5. Jeden, einmal im Monat, samstags, Winter, Sommer, immer gemacht. Und nach einem Jahr war es in einem dieser Runden bei der Arbeit, haben sie geredet, was sie denn machen, was am Wochenende ansteht und so. Und Jessen hat gesagt, ich gehe kochen in Heidelberg. Und dann haben sie gesagt, was machst du? Ja, ich mache das seit einem Jahr, ich koche für die Armen in Heidelberg. Dann haben sie gesagt, was motiviert dich oder was? Ja, ich bin christlich, so für uns ist das ein wichtiger Ausdruck. Mir liegen die Leute auf dem Herzen, ich koche. Und dann hat die Chefin gesagt, hey, wie wär's, wenn wir dieses Jahr unsere Weihnachtsfeier alle zusammen kochen gehen? 15 Manager mit einem riesen Jahresgehalt treffen sich und kochen Suppe. Die Liebe Gottes in Aktion ist unaufhaltsam. Du brauchst nicht für sie argumentieren, du brauchst nicht sagen, das ist besser, sondern du machst es und dann weiß jeder, so ist es richtig, sowas sollte man machen. Jeder findet seinen Weg, manche sind geplante Sachen, manche sind kleine Sachen. Es ist die Einladung, dass Gott uns unterbricht, dass wir Platz schaffen, dass seine Liebe durchkommen kann. Lass uns aufstehen zum Beten. Gott, wir danken dir, dass du uns gefunden hast, als wir an der Straße lagen, als wir hilflos waren, bist du vorbeigekommen mit deiner Liebe und hast uns ergriffen. So kommen wir jetzt an deinen Tisch und freuen uns, dass deine Freundschaft für uns angeboten wird. Gott, und es wäre uns genug gewesen, hättest du den Garten bereitet und uns deinen Atem eingehaucht, aber du hast auch unsere Schuld bedeckt. Gott, es wäre uns genug gewesen, hättest du uns bedeckt, aber du hast einen Bund mit Abraham geschlossen und deinen Segen verheißen. Gott, es wäre uns genug gewesen, hättest du uns gesegnet, aber du hast uns in der Sklaverei gesehen und deine Kraft erwiesen. Gott, es wäre uns genug gewesen, deine Kraft zu kennen, aber du hast uns ins verheißene Land geführt und uns deinen Willen offenbart. Gott, es wäre uns genug gewesen, deinen Willen zu kennen, aber du hast durch die Propheten immer wieder zu uns gesprochen. Gott, es wäre uns genug gewesen, hättest du zu uns gesprochen, aber du bist selbst in unsere Welt gekommen. Gott, es wäre uns genug gewesen, wärst du in unsere Welt gekommen, aber du hast dich selbst hingegeben und bist ans Kreuz gegangen, um für uns zu sterben. Gott, es wäre uns genug gewesen, wärst du für uns gestorben, aber du bist auferstanden und hast den Tod besiegt. Gott, es wäre uns genug gewesen, hättest du den Tod besiegt, aber du hast uns zu neuen Menschen gemacht und deinen Geist eingehaucht. All das hast du für uns getan. Du hast den Garten bereitet, du hast uns Atem eingehaucht, du hast unsere Schuld bedeckt, du hast uns gesehen in Not, du hast uns befreit, du hast uns geführt, du hast zu uns gesprochen, du bist zu uns gekommen, du bist für uns gestorben, du hast uns zu neuen Menschen gemacht und du hast uns deinen Geist gegeben. Wir wissen nicht, was dich bewogen hat, uns so zu lieben, aber wir nehmen deine Freundschaft an. Und wir singen mit den Menschen auf der ganzen Welt, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, die Länder sind voll seiner Ehre. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, die Länder. Die Länder sind voll seiner Ehre. Die Länder sind voll seiner Ehre. Die Länder sind voll seiner Ehre.